yo, es ist Stand jetzt mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk, aber nicht allein. Nein, heute zu zweit. Ich habe heute als Gast den zweitbesten Bassisten der Welt. Warum lade ich den zweitbesten ein, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Ganz einfach, weil ich den Besten noch nicht getroffen habe. Aber er ist nicht einfach nur ein unfassbar sexy, gut aussehender, breit gebauter Mann. Nein, er spielt nebenbei auch noch in der Boyband La Vaz Panda. Und wie es halt so ist im echten Leben, ohne dicken Bass geht da auch nichts. Wow, die Jungs haben ein neues Album rausgebracht. Polka Party heißt die geile Scheim. Und wie es halt so ist, wenn man Werbung machen will für ein neues Album, dann führt an diesem Podcast auf jeden Fall kein Weg vorbei. Natürlich habe ich mir, beziehungsweise nehme ich mir die Zeit für ihn. Spaß beiseite, ich habe ihn natürlich Wochen, gar Monate lang bearbeitet wie ein heißes Eisen, damit er endlich Zeit hat. Aber so ist es eben als Profi. In den wichtigen Momenten muss man da sein. Heute werden andere Seiten aufgezogen. Es geht um das neue Album, um das Leben als Musiker und um so viel mehr. Ihr müsst fast dranbleiben. Danke Fabi schon mal für deine Gastfreundschaft. Wenn es euch gefällt, abonniert den Podcast, hört das Album. Und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls, hier ist Lokalverbot. Hallo, hi Fabi, schön, dass du heute mein Gast bist, freut mich wirklich von Herzen. Wie geht's dir?
Servus Maxi, danke, dass du heute bei mir vorbeigeschaut hast, schön, dass du da bist. Ich freue mich, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Jetzt habe ich ja echt lang an dich hinkauen, bis du dich endlich mal überreden lassen hast. Ich bin gespannt, weil der Zeitpunkt könnte am Ende nicht passender sein. Weil ihr bringt ja, oder ihr habt jetzt ein neues Album rausgebracht vor 2 Tagen. Und da habe ich mir gedacht, hey, lass doch einfach mal so ein bisschen deinen Werdegang durchsprechen. Wie bist du eigentlich Musiker geworden? Was waren deine ersten Stationen? Wie kam zu La Vaz Panda? Und dann geht's weiter. Tourleben, Album, witzige Stories hier und da, was ist passiert? Ich glaube, das wird ganz geil, weil du einfach ein lustiger, geiler Kerl bist. Ich denke, du hast recht viele Storys mitgebracht.
Ja, Maxi, erstmal darf ich dir noch was zum Trinken anbieten?
Sehr gern, biet mir bitte noch was zu trinken.
Was möchtest du denn haben? Bier, ja. Wein, Wasser?
Wenn ich schon mal bei dir bin, dann nehme ich doch ein Bier.
Perfekt. Dann trinken wir mal.
Prost.
Danke. Prost und... legen wir los einfach, oder?
Legen wir los, ja. Also, wir haben ja eigentlich noch nie nüchtern miteinander geredet. Das ist ja zum Glück, brechen wir heute nicht mit dieser Regel. Und vielleicht werden wir im Laufe der Zeit auch immer mutiger beim Reden. Ja, wo fange ich an? Vermutlich bei Null, da wo du auch mal angefangen hast. Und zwar, was viele Zuhörer jetzt wohl nicht wissen, ist, es gibt ja 2 Arten von Musikern, denke ich. Einmal, man kann es studieren, so wie du, und einmal, man kann es einfach so als Hobby machen und irgendwann zum Beruf. Was hat dich dazu geleitet, das Ganze zu studieren und wie kann ich mir so ein Musikstudium vorstellen?
Ja, also es war ehrlich gesagt so, ich hatte nur den einen Plan, ich wollte einfach nur Musik machen. Also ich hab einfach Spaß daran gehabt, Gitarre zu spielen, ich habe Gitarre studiert und das war einfach das, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe auch gar keinen wirklichen so weiteren, ich habe jetzt nicht irgendwie so ein krasses Ziel gehabt damit. Ich wollte das einfach machen, weil es mir einfach wirklich das Einzige war, was mir wirklich Spaß gemacht hat.
Also hast du davor auch schon immer wahnsinnig gern Gitarre und alles gespielt?
Genau, das war so einfach, für dich. Ja, genau, ich habe einfach wahnsinnig gern da Musik gemacht und habe mir gedacht, das ist eigentlich genau das, was mir Spaß macht und das wollte ich dann einfach machen.
Mhm. Und wie ist, also jetzt ohne von oben herabzuklingen, aber so ein Gitarrenstudium klingt ja jetzt schon erstmal wie irgendwann mal am Ende staatlich geprüfter Taxifahrer.
Du hast vollkommen recht. Also der Großteil, die dieses Studium irgendwie abschließen, also viele, glaube ich, können jetzt wirklich so hauptberuflich nur vom Spielen leben. Also es ist, dieses Studium ist auch, also du machst ja natürlich auch nebenbei noch die Ausbildung, oder das ist eigentlich das Hauptding bei dem Studium, du machst die Ausbildung da zum Musiklehrer. Du bist noch ein quasi, du kannst das Instrument auf der Musikschule dann unterrichten. Das kannst quasi, du bist noch ein Pädagoge und kannst noch in Traunstein oder in München oder wo auch immer noch da Gitarre unterrichten oder was auch immer. Und ich habe halt das Glück, dass ich das hauptberuflich machen kann, einfach das Musik machen.
Ja, da bist du auch tatsächlich sehr zu beneiden. Was ich mir denke, wie läuft es dann so ab? Weil so bei so einem Gitarrenstudium, glaube ich, und wenn ich jetzt mal an meine Studienzeit zurückdenke, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, war schon relativ viel Party und dann mal irgendwie 4, 5, 6 Wochen einsperren, gescheit lernen. Man kann sich schon durch die eine oder andere Prüfung auch durchmogeln, wenn man so offen sprechen darf. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn man bei Gitarren technisch was vorspielen muss. Wie kann ich mir das vorstellen, eine Prüfungssituation in einem Gitarrenstudium?
Naja, wahrscheinlich ist das Studium nicht vergleichbar mit deinem Studium. Also, aber die Prüfungssituation, ich kann tatsächlich eine Geschichte von meiner Abschlussprüfung erzählen, falls dir das interessiert. Also ich habe da, glaube ich, noch nie erzählt die Geschichte, glaube ich. Also du musst dir das vorstellen, es ist ein Abschlusskonzert. Und ich habe das gemeinsam mit meinem Kollegen gemacht, dem Slavicek Paul, der Gitarrist von der Volkshilfe. Wir haben ein Doppelabschlusskonzert gemacht und quasi öffentlich, also das haben wir mit Publikum und die Professoren halt nachher sind da hinten gesitzt und haben sich das quasi angeschaut, um das nachher zu bewerten. Und ich habe halt also mein Programm vorbereitet gehabt und der erste Teil meines Programms war ja so Jazz-Rock-Programm, so Fusion und so. Und der zweite, beziehungsweise der Schluss meines Programms war, dadurch, dass ich habe damals schon mit dem Stefan Dettel gespielt gemeinsam und wir hatten am nächsten Tag einen Promo-Gig in Hamburg. Und der zweite Teil meines Programms war, wir haben nachher mit Stefan Dettel Band ein paar Songs gespielt. Das war tatsächlich Teil meines Abschlusskonzerts und das war natürlich sehr amüsant. Du kennst die Stefan, er ist dann auf die Bühne gekommen und hat nachher natürlich die Leute aufgefordert, es müssen jetzt alle tanzen, alle machen mit, auch die Professoren. so ist es dann auch gelaufen und er hat nachher natürlich keine, nicht aufgeben, bis alle wirklich mitgemacht haben und das Studium ist schon so, es hat auch wirklich viel Hardliner, so Jazz-Hardliner gegeben und auch Kollegen von mir. Und wir sind tatsächlich nach meinem Diplomkonzert vom Nightliner, direkt von meinem Diplomkonzert abgeholt worden zu dem Promo-Gig in Hamburg. Und da hat es natürlich also, es hat einen Kollegen gegeben, der war ein bisschen ein überheblicher Typ, der glaubt hat, er ist der allerbeste allerbeste Jazz-Gitarrist. Der hat sowas noch nie gesehen gehabt, dass man mit einem Tourbus abgeholt wird. Und das war natürlich spannende Geschichte.
Ja, saugeil. Also erstmal den jungen Mann dann gegroundet und gezeigt, wer der Chef ist. So als würde ein guter Kicker nochmal hier in der B-Klasse, C-Klasse mithauen. So Cristiano Ronaldo, gleich mal gezeigt, was Sache ist. Aber andererseits finde ich es auch, jetzt mal verglichen mit meinem Studium, ich habe meine Abschlusspräsentation über Microsoft Teams gehalten, wird dir natürlich kein Begriff sein, was das ist, aber also Video-Chat, mir haben Professoren total gelangweilt zugehört und am Ende wurde einfach aufgelegt und das war dann zack, das Ende von meinem Studiengang. Also finde ich irgendwie die Art, wie dein Studium beendet wurde, saugeil. Also wirklich eine Party dann schon fast, könnte man sich schon was abschauen. Ich denke aber, irgendwie andersrum wäre es halt auch langweilig, so eine Maschinenbau-Abschlussarbeit in einem Konzertsaal vorzutragen. Vielleicht bräuchte man da die richtige musikalische Untermalung.
Vielleicht hättest du einfach nur die richtige Musik gebraucht für deine Abschlussarbeit, Maxi.
Ja, das stimmt. Ja, es war ziemlich langweilig, das ging.
Was war das?
Das ist so lang, ist eigentlich überhaupt nicht die Rede wert. Meine Abschlussarbeit war, ich habe irgendwie simuliert, wie eine Firma ihr Supply Chain Management über die ganze Welt verteilt Kosten optimieren kann. Das war so eine Simulation. Es war wirklich wahnsinnig langweilig und ja, ich kriege Albträume, wenn ich daran zurückdenke. Aber gut, dann hast du ja quasi schon direkt dein Studium im Tourbus beendet. Das ist ja sowas wie, wenn man gleich nach dem Studium im Vorstand anfängt. War das dann für dich auch gleich so, war das schon die Station Labras Banda oder war das, wie bist du dazu gekommen und was war so die ersten Schritte als Musiker für dich?
Ja, das war tatsächlich anders. Also es hat ein Freund von mir, der hat ein Studienkollege, der hat sich anbrochen und hat dann relativ kurzfristig einen Ersatz für seine Band gesucht. Und das waren damals, die haben Zigeuner geheißen. Diese Band hat, das war so 2008, 2009, Support von Labras Banda gespielt. Und ich bin da eben eingesprungen für den. Und wir sind dann nach Würzburg gefahren, glaube ich, war das. Und haben dann da eben Support gespielt und der Stefan hat in der Zeit gerade sein Solo-Projekt aufgebaut und hat mich noch irgendwie um Hilfe gebeten. Er darf gerne ein bisschen auf der Gitarre ein bisschen was lernen und ich habe gesagt, ja, das können wir machen, ich zeig dir ein bisschen was. Und im Endeffekt hat er dann gesagt, ja, vielleicht machst das du einfach selber und magst du bei mir in meinem Solo-Projekt Gitarre spielen? Und ich habe gesagt, natürlich, ja, auf jeden Fall, ich bin dabei. Und so bin ich da eigentlich dazu gekommen zum Stefan und das hat sich noch alles so entwickelt und im Laufe der Zeit bin ich noch bei Labras Banda auch eingestiegen, genau. Mhm.
Und was war dann für dich? Also ich stelle mir den Moment wahnsinnig cool vor, wenn man als angehender Berufsmusiker dann irgendwann mal so den Tag erlebt, wo man weiß, wow, ich kann jetzt endlich von dem leben, was ich liebe, zu machen. Wann war das in deiner Karriere soweit? Also
ja, also am Anfang natürlich noch nicht gleich. Ich hab auch noch andere musikalische Stationen gehabt. Ich habe ja noch in andere Bands gespielt. Und aber ich habe wirklich viel skurrile Sachen auch gemacht dann. Also ich habe alles, einfach von der Ballband über, ich habe in einer Punkband gespielt, in einer Metalband, in einer Hip-Hop-Band. Also ich habe wirklich so ziemlich ein Großteil abgedeckt, popularmusiktechnisch, was man so machen kann. Und ja, natürlich einiges auch erlebt, aber also so richtig, ich habe nach dem Studium eigentlich direkt mit meinen Bands, ich habe mit dem Stefan da eben schon gespielt und mit einer Hip-Hop-Band, mit der Mundwerk-Crew und habe nebenbei nur so ein bisschen einen Tag in der Woche unterrichtet und habe da einfach eigentlich schon mich immer genau über Wasser gehalten, aber so richtig ohne, seit ich bei Labras Banda eingestiegen bin, kann ich einfach davon leben, ja.
Okay, ja cool, dann warst du ja endlich angekommen im Olymp, aber was ich so mitbekommen habe, so bei Labras Banda ansteigen und so, es ist ja bei euch auch, es ist ja nicht immer so, dass man in derselben Besetzung die ganze Zeit durch die Welt tourt, sondern ab und zu ist auch der Wandel bei euch in der Band und so war es soweit, dass ihr jetzt einen neuen Gitarrenspieler habt und da würde mich interessieren, wie läuft das ab? Wo kriegt man mit, dass ein guter Gitarrenspieler auf einmal Zeit hat? Den läuft es am Ende so ab wie beim FC Bayern München, dass man auf dem Transfermarkt aktiv wird? Oder läuft es ab, dass sich Leute bei euch bewerben, dass man sich am Ende aussucht, wer kommt?
Also, wie wir das erfahren haben, dass wir einen neuen Gitarristen brauchen, wir haben drüber geredet einfach, wer würde denn passen für uns und natürlich hat man da so ein paar Leute im Kopf dann und mein alter Studienkollege, der Slavicek Paul, ist halt immer ein Thema, aber der spielt bei einer bekannten Band bei der Volkshilfe, also der war im Vorhinein schon mal nicht available und dann der Einzige, der uns nachher so sofort eingefallen ist, das war der Michi Wagner und den habe ich schon mal gehört gehabt auf einem, der war tatsächlich auch Support-Band von uns auf einem Konzert damals in Dachau und ich habe dem nachher halt so auf Instagram gefolgt und habe ein bisschen gesehen, was das macht, und wir haben gesagt, ja, das war eigentlich die perfekte Wahl, weil der ist erstens einmal aus der Gegend, ist nicht so weit weg, und wäre perfekt, also der Ideal, die Idealbesetzung quasi.
Mhm. Und nach was schaut man da? Geht man nur nach rein spielerischen Könns, oder sagt man, der ist vor allem ein wahnsinnig lustiger Kerl, der hier zu uns reinpasst?
Ja, das ist natürlich das Wichtigste, dass das persönlich irgendwie passt. Und dann haben wir dann eingeladen, sind wir zum Wirt gegangen mit dem. Mhm. Und haben
Ausnahmsweise zum Wirt gegangen
und haben halt geschaut, ob das passt, und der ist ein super lustiger Kerl, und das hat natürlich nachher sofort irgendwie funktioniert, und haben gesagt, ja, und wir waren natürlich auch, haben Klick gehabt, er war nur frei, also er hat noch nichts geplant gehabt, und es hat nachher alles gut ergeben.
Okay, ja, cool. Dann warte er quasi zur rechten Zeit dann vollzählig, um Richtung neues Album zu gehen.
Genau. Ja, also wir sind jetzt in der Promo-Phase für das Album. Deswegen sprich ich hier heute auch mit dir.
Ja, das hier noch als Sprungbrett für meinen Podcast, ja. Klar, dass das irgendwann mal über mich läuft, ja. Aber mache ich gern, wirklich. Ich support, wo ich nur kann. Ja,
das ist so nett von dir, Maxi. Ja,
mache ich gern.
Ja. Genau, und jetzt geht es eigentlich dahin. Das Album ist jetzt da, und die ersten Konzerte stehen jetzt da wieder. Am 4. und 5. April sind die ersten Konzerte, beziehungsweise am 27. März spielen wir nur mit Stefan Tettel solo. Also es geht jetzt wieder, es läuft wieder voll dahin, und es geht wieder.
Neue Saison geht los.
Voll los.
Was sind die Beweggründe, die man hat, dann am Ende ein neues Album zu machen? So wie es bei mir kommt so vor, eure Songs ziehen ja live immer noch. Also denke ich mal, ihr würdet trotzdem gebucht werden, auch ohne neues Album. Wie läuft es ab? Setzt man dich irgendwann zusammen, so, hey, lass mal was Neues, wir wollen den nächsten Schritt machen, wir wollen vielleicht ein bisschen andere Musik machen? Oder ist es so, dass man als Künstler dann den Drang hat, hey, ich habe das und das alles erlebt, ich muss das in einen Song bringen und auf die Bühne den Leuten präsentieren? So, weil zum Beispiel, wenn ich die Tracklist durchgehe, die Namen von den Tracks sind schon relativ witzig oder ordinär, so, ich glaube, einer heißt Balkan-Hochzeit, zweiter Tag oder sowas.
Ja.
Wie kommt man erstens auf so einen Titel, und sind das alles immer Erlebnisse dahinter oder wie?
Also die Texte, und das macht er, also die Songs schreibt er, der Stefan.
Mhm.
Und es sind tatsächlich alles so Ideen von ihm, und er schreibt die zu Hause im Studio, und dann ruft er mich an und sagt, hey Fabi, ich habe jetzt wieder eine super Idee gehabt, ich habe da den und den Song geschrieben, lass uns da mit Tobi im Studio treffen, und wir checken das mal aus und schauen, nehmen da mal auf, wie das nachher klingt. Und dann zeigt er uns seine Ideen, seine Songs, die er geschrieben hat, und dann arbeiten wir da einfach dran. Und, genau. Und dann entsteht ein Album, im besten Fall. Genau.
Okay.
Also wir haben quasi das letzten Jahres, also Jänner, Februar, März, so eigentlich genau um die Zeit, wie es jetzt, also vor einem Jahr, haben wir einfach da uns im Studio und haben da einfach die Ideen, die er gehabt hat, haben wir alle aufgenommen.
Genau. Also habt ihr an sich ein Jahr lang dran gearbeitet, bis es jetzt fertig ist?
Genau, ja.
Okay. Ja, cool. Und dann ist es auch so, wenn ihr auf Tour geht, wird gleich das neue Album gespielt? Also ist es rein neues Album, oder sind die guten alten Klassiker auch noch dabei, die man erwartet, wenn man auf ein Lavas Banda-Konzert geht?
Oh, Maxi, danke für die Frage. Natürlich, also die Klassiker werden immer gespielt, aber es werden natürlich Songs austauscht. Also das Programm wandelt sich ja immer im Laufe der Zeit, und natürlich kommen jetzt neue Songs vom neuen Album dazu, und ein paar alte Songs fallen natürlich jetzt raus, weil wir können ja nicht 4-5 Stunden beim Konzert spielen. Und natürlich ändert sich die Setlist dann immer, je nachdem, was für neue Songs dazukommen. Aber wir haben ein großes Repertoire, wo sich ständig irgendwie was geändert hat, auch die letzten Jahre.
Okay. Ja, gut. Und wie macht ihr das, dass ihr da konstant auch kreativ bleibt? Ist da der Stefan der Drahtzieher, oder ist das von euch allen? Wie kann ich mir das vorstellen? Er liefert den Text und hat gleich eine Melodie im Kopf, und ihr könnt es dann gleich so aus dem Kopf rausspielen, weil ihr Profis seid? Oder wie, wie läuft ein Tag im Studio ab?
Ja, meistens hat der Stefan eine Vorproduktion. Das heißt, er kann ja alle Instrumente spielen.
Ja.
Und nimmt es dann einfach auf und zeigt uns das oder schickt uns das im Vorhinein schon. Und wir kommen noch einfach mit Ideen, wie man das, was man dann dazu spielen kann, und dann wird das einfach noch aufgenommen. Genau.
Okay. Ja. Na, krass. Also auch Respekt an ihn, dass er das alles kann. Jetzt würde ich sagen, dass so, jetzt sind wir soweit, das Album ist im Kasten, alles ist super. Ihr fangt ja traditionell eure Tour immer beim Wirt an und hört beim Wirt auf. Dann holt euch der Nightliner ab und dann wäre jetzt was mich interessiert. Wie ist denn so das Leben auf der Straße, im Tourbus? Weil ich als einer, der den wahnsinnig spannenden 9-to-5-Job hatte, ja täglich um 6 von seinem Wecker aus dem Schlaf gerissen wird und dann irgendwie ins Büro geistert und da dann bis 16, 17 Uhr sitzt, der kann sich das gar nicht so vorstellen, wie ihr. Habt ihr da einen wirklich geregelten Ablauf? Und Frage an dich, nervt es dich irgendwann mal, dieses Tourbusleben? Hättest du auch gern mal einen Bürojob und würdest ein bisschen Excel-Listen bearbeiten, so wie ich?
Na, also ich bin ganz dankbar, ehrlich gesagt. Also ich mag das Tourleben und wir haben ja so ja immer größere Tourpausen und ich freue mich immer, wenn es losgeht. Also ich bin immer eigentlich, ich bin schon wieder jetzt wieder in großer Vorfreude auf die kommende Tour und es kann jetzt eigentlich auch losgehen. Also und natürlich hat jeder so seinen speziellen Tagesablauf nachher da auf Tour. Also wie du eh schon so schön gesagt hast, wir starten meistens am Tag, bevor es losgeht, treffen wir sie beim Wirt. Du bist ja des Öfteren schon dabei gewesen. Du weißt ja, wie das abläuft. Und fahren dann los und kommen da am nächsten Tag, also quasi am ersten Konzerttag in der Location an. Und da macht halt jeder noch so sein Programm, was er macht. Unser Trompeter geht gern schwimmen. Der geht dann vormittags sucht sich irgendwie ein Schwimmbad, wo er schwimmen geht. Ich gehe trainieren manchmal, nicht immer, aber oft. Und dann startet der Tag so. Und bis zum Soundcheck um 4 und dann nach dem Soundcheck nur vielleicht mal kurz rasten und dann mit voller Energie auf die Bühne.
Okay. Und ist das nicht so, dass man sich irgendwann mal auf die Nerven geht, wenn man auf engstem Raum die ganze Zeit so zusammenlebt?
Ja, also wir sind ja zum Glück eine große Band und wenn man wirklich einmal, also ich mag sehr gerne das ganze Tourleben, aber wenn man wirklich einmal einen schlechten Tag hat oder so, dann kann man ja einfach sich aus dem Weg gehen.
Da also, kann man sich einfach in das 2 Quadratmeter Bett legen
man und dann kann
Vorhang
sich, ja,
zumachen.
Ja. Ja, nein, also es ist, also wenn man will, dann kann man sich ja zurückziehen ein bisschen, aber ich genieße eigentlich das Tourleben. Also,
und das wird dann auch respektiert oder wird dann ordentlich blöd dahergeredet?
Es wird von den meisten, also wird es respektiert. Eher zu der Kategorie blöd daherreden. aber
habt ihr dann irgendwas, weil das ist ja an sich euer Großraumbüro, der Tourbus, gibt es da auch irgendwelche, eine Office-Policy, dass man vielleicht immer in ein Hemd kommen muss oder sowas, wie es ja in den meisten Büros ist, schön angezogen, Business Casual. Wie regelt man das miteinander im Tourbus, dass auch alles im Rahmen bleibt?
Es kommt jeder genauso, wie er Bock hat. Das Problem ist eher mit den manchmal mit den durchgeschwitzten Gig-Klamotten, die dann irgendwie rumhängen und nachher so irgendwie grindig im Weg hängen oder so. Und im Nightliner gibt es eigentlich wenig Regeln. Das Einzige, was man nicht tatsächlich machen darf im Nightliner, also es gibt eine Toilette im Nightliner, aber Shitting forbidden, ja. Also, okay. Und es gibt aber tatsächlich Geschichten auch von berühmten, uns erzählen ja die Nightliner-Fahrer nachher immer, unsere Fahrer, die uns dann fahren, immer witzige Geschichten, aber es gibt tatsächlich auch schon von anderen größeren Bands, ich will jetzt keine Namen nennen, Stories, wo nachher die Sängerin dieses Verbot irgendwie, wo es nicht anders ging.
Ja. Ich glaube, ich habe im Kopf, wer das war.
Ja, aber ich habe es da schon mal erzählt, oder?
Ja. Ihr könnt ja mal rätseln, wer es war. Vielleicht sage ich es privat.
Ja, das ist privat.
Ja gut, aber ich denke mir, weil du sagst, mit verschwitzten Klamotten, ihr tretet ja jeden Abend in derselben Lederhosen auf, die wir vermutlich seit 15 Jahren nicht getauscht habt, oder? Also es macht schon was her, auch geruchs- und bakterientechnisch, so eine Lederhosen.
Also ich hab ja zwei Lederhosen, weil die eine ist mir mal gerissen, die hat mir aber nachher der wieder genäht. In der Zwischenzeit habe ich eine Neiche noch gekauft, aber mit der alten Lederhosen habe ich quasi jeden Labras Panda-Gig gespielt, außer vielleicht eben 10 oder so. Also wirklich seit 2014 jede Show. Okay. Also seit 11 Jahren fast jede Show.
Respekt an die, also das ist schon gute Qualität. Also
dann, super das Qualität, aus Grassau, perfekt.
Ist ein Hirschleder, ne?
Nein, es ist so eine schwarze, so eine Blattlerlederhose. Eine
schwarze, okay. Ja, boah, ich habe, glaube ich, eine relativ billige. Muss ich vielleicht mal aufrüsten.
Es ist kein Hirschleder, ne?
Okay. Naja, gut. Aber dann ist es so, ihr kommt vom Wirt im Nightliner, ihr trinkt ein paar Bierchen und dann kommt ihr an bei eurem Gig und dann ist ja so, vielleicht knurrt der Magen auch mal bei euch und dann gibt es ja Catering Backstage. Gibt's da, wie läuft es ab? Was muss ich auf jeden Fall besorgen, wenn Labras Panda bei mir spielt, wenn ich euch booke?
Also unser Catering Rider ist relativ übersichtlich. Also das Wichtigste ist, dass lokales Bier gibt. Das, wo die Menschen vor Ort adringen. Also nicht irgendein Schmarrn, sondern einfach lokales Bier, das was trinkbar ist.
Okay.
Also, genau, da sind wir eigentlich schon relativ zufrieden. Eine Kleinigkeit zum Essen und das war's. Also wir sind da irgendwie nicht so hagelig.
Okay, und wie läuft das ab? Für jeden von euch vermutlich eine kleine Flasche 0,33 lokales Bier, oder?
Genau, für jeden ein Setterl und noch ein Gig nur eins.
Okay, ja, das ist ja sehr human. Aber gibt es da auch irgendwas, gibt es da Leute, die komplett über die Stränge reißen, die das komplett ausnutzen und einfach auf gut bayerisch ausgeschammt haben?
Ja, also die Catering-Rider von manchen Bands, die sind natürlich, also...
Ganz kurz was, wie Rider ist der...
Das ist die quasi die Liste, die man schickt. Im Vorhinein, was die Künstler gern hätten. Und natürlich bei manchen steht da vom Champagner über was es denn nicht alles gibt, alles Mögliche drauf. Bei den großen Popstars, da sind keine Grenzen gesetzt. Also also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Aber wie gesagt, wir sind mit dem Bier relativ zufrieden.
Das kommt, glaube ich, auch gut an, wenn man hier lokale Brauereien unterstützt und so. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das würde vielleicht auch auf meinem Rider draufstehen. 100%. Zusammen natürlich mit Austern und Beluga-Kaviar.
Und Käse.
Ja, Käse natürlich. So ein ganzes Radl. Ja, lässig. Und dann, wie läuft es ab? Also dann gut, ihr habt gut gegessen. Dann geht's weiter. Ihr hört schon, die Crowd schreit nach euch, sie verlangt nach euch. Dann geht's endlich auf die Bühne. Was ist denn so für dich das beste Konzert gewesen, was du jemals gespielt hast? Und vielleicht hast du den Mut auch zu sagen, irgendwann mal war es nicht so gut. Und ja, was war auch so vielleicht die beste Location?
Ja, also die beste Location, also ich bin ein großer Fan von Open-Air-Konzerten, ich mag das gern irgendwie, also genauso gern eigentlich, also ganz kleine Clubs, also so Hallen, ich bin ja als Fan, also als Konzertbesucher, gibt es ja für mich nichts, also so Zenit, das ist immer schwierig vom Sound her, ich mag es gern, also entweder ein kleiner Club, wo irgendwie der Sound voll druckt, oder irgendwie Open-Air, wo eine fette Festivalanlage ist. Aber so hallenmäßig ist immer soundtechnisch teilweise schwammig oder so. Und also sowohl als Zuhörer als auch als Musiker entweder ganz kleiner Club oder großes Festival. Und da habe ich tatsächlich zwei Beispiele. Also das erste war, da haben wir in Lissabon gespielt und da war so ein, das war so ein ganz ein kleiner autonome Geschichte in so ein Haus und da war in der Steckdose, da war nicht einmal richtige Steckdosen in der Wand und irgendwie war mit dem Verstärker nicht ganz sauber. Auf jeden Fall war Strom auf meinen Bassseiten. Und dann haben sie mir so Gummimatten unter meine Füße geklebt, wie eine Barfuß, damit das irgendwie nicht so... Ich kenne mich ja elektronisch nicht so aus. Du bist ja du ja der Profi. Was könnte das denn gewesen sein?
Keine Ahnung. Ja. Strom auf der Leitung.
Strom auf der Leitung, okay. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall das Schrägste. Und von den großen Konzerten, wir haben einmal in Karlsruhe gespielt, auf einem Festival. Und da war so ein Hügel und da waren irgendwie 50.000 Leute auf dem Festival. Und wir haben einen Song damals gehabt, da sind den spielen wir gerade nicht mehr live, aber da sind die Leute immer von links nach rechts gegangen. Und der ganze Berg hat sich quasi so bewegt. Das war ziemlich beeindruckend während dem Spiel nachher. Ja.
Okay, und weil du gesagt hast, Lissabon, also das weiß nicht, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr auch wahnsinnig viel international unterwegs seid. So, was ich gehört habe, Lissabon, Brasilien, keine Ahnung, irgendwo im asiatischen Großraum unterwegs. Was waren da so für dich eigentlich, was waren die besten Stationen? Was hat dich vielleicht am meisten beeindruckt, auch an ausländischem Publikum?
Ja, also was mich wirklich beeindruckt hat, das war direkt zum Start unserer Around the World Tour. Da haben wir ein Album rausgebracht, das hat Around the World geheißen. Ja. Und da haben wir im Zuge dessen einmal den Globus umquert quasi. Und da haben wir in Vietnam sind wir da gewesen und das war gleich totaler Kulturschock. Asien richtig viel los und bei dem Konzert irgendwie so 200-300 Leute und das hat mich richtig fasziniert, dass die Leute egal wo wir jetzt sind, dass die von der Musik her, dass die mitgingen einfach und dass die, egal ob sie jetzt das verstehen, was wir da jetzt wirklich gesungen haben, dass die da einfach die Musik begeistert und dass die da einfach mit uns mitgefeiert haben.
Mhm. Ist dann, also was ja auch oft so ist, dass ihr, denke ich, gebucht werdet, weil ihr so ein bisschen Aushängeschild Bayern in der Welt seid mit eurem Power Brass, was ihr da spielt und wahnsinnig gute Liveband. Ist euch das bewusst manchmal, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwo in Vietnam spielt, dass die Leute vermutlich, sobald ihr weg seid, das Bild im Kopf haben, dass jeder Bayer von uns so ist, dass er barfuß in Lederhosen rumhüpft? Ist euch das bewusst, dass was ihr eigentlich für Verantwortung habt?
Naja, also die Verantwortung ist jetzt nicht so präsent in unseren Köpfen, glaube ich, aber ich glaube, es gibt jeder einfach sei volle Energie und einfach jeder macht das, was er am liebsten macht und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und das, ich glaube, die positive Energie, das ist eigentlich das, was nachher rüberkommt, hoffentlich.
Mhm. Und was war so, ist international auch mal irgendwas lustig, skurriles, gefährliches vielleicht passiert, wo man am Ende sagt, boah, es ist gerade noch mal gut gegangen oder?
Naja, also international, ja, es ist natürlich, also die Einreisegeschichten sind natürlich immer spannend, aber ob jeder durch den Zoll kommt mit seinen Instrumenten und es ist halt natürlich schon da die eine oder andere brenzlige Situation gegeben, aber ansonsten ist es eigentlich immer alles gut gelaufen. Und sonst, nein, es war eigentlich... meistens sind die Reisen relativ problemlos verlaufen. Also ich habe tatsächlich am Anfang einmal habe ich nur andere Konzerte mitgespielt, ganz am Anfang. Und also was ich nicht empfehlen kann, ist, da habe ich gespielt irgendwo in Österreich auf irgendeinem Festival und dann habe ich den Nachtzug von Salzburg in die Schweiz genommen. Und Zugfahren ist ja sowieso so eine Geschichte. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, ich gehe in so ein Abteil ein, ich habe so ein Nachtding und da liegt ein Typ drinnen, der gestunken hat wie die Seuche. Und ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan und habe am nächsten Tag das Konzert spielen müssen in der Schweiz. Ich hab mir dann geschworen, nie wieder Nachtzug. Ja, also die ÖBB ist vielleicht, ja, er wird nicht mehr mein Freund. Genauso wenig wie die DB.
Ja, das ist schon krass, wie das manche auch dann aber selbst nicht mitbekommen. Also ich bin da immer wieder erstaunt. Das war tatsächlich, witzigerweise auch, da hattet ihr irgendwie so eine Tour durch mit eurem Bier, mit eurem Love-Bier im Schneiderweiße Brauhaus. Und da waren wir ein bisschen früher da und haben schon was gegessen. Und da saß auch, vielleicht zieht ihr auch diese geschlingenden Typen an. War der Kerl da, der saß hinter uns. Der Typ hat wirklich sämtliche Substanzen auf seiner Hose gehabt. Das war so asozial. Wirklich durch das ganze Wirtshaus wurde eingenommen von dem seinem Geruch. Und niemand hat sich was getraut zu sagen, bis ich irgendwann mal den Mut zusammengenommen habe und zu sagen zur Bedienung, hey, bitte schmeißt den Hund da raus. Das ist absoluter Wahnsinn. Und der Kerl hat das einfach nicht verstanden, dass er jetzt da gehen soll. Der hat es nicht eingesehen. Und wirklich, wir haben uns fast angekotzt an diesem Tisch. Und natürlich hat er sich erst hingesetzt, wo schon das Essen bestellt wird. Also irgendwann das Essen wurde durch diese Geruchswolke durchgetragen von dem, boah, richtig asozial. Ja, boah.
Wie sind wir da jetzt gelandet?
Ja, wir sind gelandet, ob irgendwie im Ausland was Lustiges passiert ist.
Ja, wie gesagt, Zugfahren, das war wow.
Ja, gut, aber für das, dass ihr so in der Welt unterwegs wart, dann ist ja eh immer recht gut gegangen. Aber
ja, natürlich, Flugreisen sind natürlich auch immer tricky. Also ich kann mich nur erinnern, Flug von Sydney nach, wir sind irgendwie wieder zurück nach Europa und haben, ich glaube, in Abu Dhabi zwischen gelandet und Flug Sydney, Abu Dhabi und das komplette Ding war voller arabischer Großfamilien mit Kleinkindern. Mhm. Und die haben durchgebrüllt bei diesem Flug. Ich weiß, es war absolut, es war für mich ein absoluter Horrorflug, weil 8 Stunden und wenn das eine aufgehört hat, hat das andere, und glaube ich, neben unserem Schlagzeuger hat das Kind sich sogar angekotzt. Mhm. Okay. Das direkt daneben gesetzt ist. Und es war wirklich ein Horrorflug. Das waren wirklich nur Familien und die Kinder haben den ganzen Flug gebrüllt.
Ja, das ist schwierig immer mit so Kindern im Flieger. Also ich habe auch mal, und ich bin dann vielleicht manchmal zu nett, aber ich hatte im Flugzeug nach Albanien einen Fensterplatz und da war auch so eine Familie neben mir und da war so ein Kind dabei und das wollte unbedingt ans Fenster und so. Und dann habe ich gesagt, ja passt, hey, setz dich da ans Fenster. Passt schon, ich setze mich irgendwo anders hin. Und dann saß der neben mir und hat den ganzen Flug durchgeschrien und irgendwie an meinen Klamotten gezogen und was ist, es war wirklich die Hölle. Also ja, ich weiß nicht.
Ja, das ist natürlich, ja, es passiert. Ja, aber was sonst nur passiert ist, also wir haben in Mexico City mal gespielt auf dieser Reise und Es war Open-Air-Konzert auf so einem Platz und super, super Geschichte. Und unser Kameramann hat nach dem Konzert seinen Kamerarucksack kurz in dem, es war so ein kleiner Pavillon aufgebaut, also so wie so ein Partyzelt. Okay? Ja. Und er hat dann seinen Kamerarucksack in diesem Partyzelt abgestellt und wollte sich kurz was zum Trinken checken und kommt natürlich zurück und dieser Kamerarucksack ist weg. Surprise.
Mit der allem natürlich.
Mit allem. Komplettes Kamera-Equipment. Und er hat gesagt, ja, es ist eh versichert, kein Problem. Und wir sind dann kurz drauf, sind wir nach Brasilien geflogen und haben das Ganze geklumpert, hat er sich wieder zusammengekauft. Und wir gingen durch Rio und da ist doch diese bunte Treppe, wo so eine Touristenattraktion und wir gingen vorne, er ist ein bisschen zurückgeblieben mit der Kamera, mit der niegelnagel neu gekauften Kamera. Und natürlich kommt ein Typ, haltet ihm die Knarre auf die Brust, Kamera weg. Das zweite Mal. Und wir haben tatsächlich die Kamera dann nur ein drittes Mal besorgt. Die hat dann gehalten bis zum Schluss.
Die sind ja zum Glück aber auch recht günstig, die Kameras.
Ja.
Ja, gut. Ja, von dem her, solange niemandem was passiert ist,
na, alles
ist, und jeder alles noch heil zurückgekommen ist. Ja gut, aber so bei so Konzerten ist ja normalerweise mit dem Auftritt noch nicht alles vorbei, sondern dann geht es ja noch Backstage normalerweise zu dem vorbestellten lokalen Bier zurück. Und wie läuft es da ab? Da ist ja auch, was war das Lustigste? Ist da immer noch gescheit Party oder ist das eher so, man ist ein bisschen fertig vom Auftritt, wenn man natürlich in eurem Fall alles gegeben hat, mehr als alles, 150% und man will nur seine Ruhe, oder ist dann, eskaliert es richtig? Gibt es ein paar lustige Stories, die man vielleicht auch von anderen Bands mit oder Künstlern mitbekommen hat?
Naja, also Aftershow-Partys, es variiert tatsächlich von, aber es natürlich, es passieren immer irgendwelche lustigen Geschichten. Also wir haben einmal es war mit einer anderen Band früher auf dem Festival gespielt, und irgendwie hat sich einer von den Musikern im Vorfeld am Guarana-Weinstand vergnügt und ist dann nicht mehr ganz so zurechnungsfähig zur Show erschienen, ist dann auf die Bühne und erstmal über mein komplettes Gitarren-Equipment drüber. Gitarristen lieben es ja, wenn wer auf die Treter, auf die Klinkenkabel und auf die Buchsen steigt, weil ist perfekt. Komplett alles ausgesteckt, alles. Die Band war natürlich medium amused. Wir haben das Konzert dann irgendwie gut rumgebracht und waren nachher irgendwie nicht so gut gelaunt und haben nachher diesen Backstage-Kühlschrank geplündert, den wir mit aber andere Bands gemeinsam, die nachher auch noch gespielt haben, gehabt haben, und haben den komplett geleert. Die Veranstalter haben es, glaube ich, nicht so ganz cool gefunden. Auf jeden Fall ein Jahr später schreibt mir noch ein Kollege von mir: Danke, wegen euch gibt es jetzt nur noch 2 Getränkemarken pro Musiker auf diesem Festival.
Aber dafür lokales Bier hoffentlich.
Ja, hoffentlich.
Ja, das ist wenigstens übrig geblieben. Ja, gut. Und sonst ist da irgendwas von wegen jemand anders auch?
Ja, also wir haben einmal in Hamburg gespielt, also, und haben es war ein super Festival, und da hat unter anderem auch SSIO gespielt. Ich stehe da vor dem Backstage-Bereich und ich finde SSIO echt lustig. Also ich finde die Texte witzig und es ist auch echt ein netter Kerl irgendwie so, so hinter der Bühne. Auf jeden Fall, wenn man die Texte kennt, also es war wirklich sehr plakativ.
Man konnte natürlich auch sagen, so Texte wie "Wer bumst auch dickere Frauen? SSIO" und sowas. Also er nimmt sich wohl selbst. Ich habe mal von ihm Interview gesehen er meinte, da wurde er gefragt, was denn die dickste Frau war, mit der ich jemals Sex hatte. Und dann meinte er so, was die schlankste war. Nüchtern 130 Kilo, besoffen ist ihm leider schon mal 100 Kilo passiert.
Auf jeden Fall. Ja, es war wirklich so, wie du jetzt sagst, und ich stehe da so vor dem Backstage-Bereich. Auf einmal kommt er da ums Eck, in der linken Hand und in der rechten Hand jeweils eine sehr korpulente Frau, knapp angezogen, fast aus den Nähten geplatzt, und steht dann vor diesem Backstage-Eingang und Es war eine sehr akribische deutsche Einlassdame, die nachher gesagt hat, aber die Damen haben keine Bändchen, keine Backstage-Bändchen. Ja, aber die gehören zu mir, die gehören zu mir. Ja, das ist schwierig. Und ich habe nachher so lachen müssen, habe dann aber nicht mehr den genauen Ausgang. Ich glaube, ich habe sie nachher irgendwie noch reingeschleust.
Ja, nicht schlecht. Also, der Name ist Programm am Ende. Er zieht es durch, was er predigt.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Ja, gut. Ich stelle mir auch wahnsinnig witzig vor. Gibt es hier vielleicht noch, wie trifft man vielleicht manchmal auch Backstage auf andere Bands, wo man dann sagt, boah, war gar nicht so cool? Oder gibt es irgendwas, wo man vielleicht mal Backstage das ein oder andere Bierchen zu viel hatte und sich Leute beschwert haben? Oder was ist euer Ruf?
Naja, also was tatsächlich was Lustiges war, wir haben Southside einmal gespielt und hat NoFX gespielt. Und wir haben so Konzert und spielen und so. Auf einmal kommt der Typ von NoFX auf die Bühne mit seiner Posaune und spielt einfach mit. Wir haben den vorher noch nie gesehen gehabt. Der kommt einfach auf die Bühne und trötet einfach mit. Also, auf jeden Fall, wir haben gar nicht gewusst, was passiert, aber es war auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Aber natürlich, die meisten sind einfach coole Leute, mit denen man nachher da zusammenkommt. Aber es gibt, wie überall, gibt es natürlich ein paar Deppen, aber das ist ja, ganz normal.
Gehört dazu.
Ja.
Ja, gut. Dann ist man ja auch oft, schaut man sich vermutlich auch die anderen Konzerte dann an, wenn man schon auf so einem Festival ist.
Ja, das ist ja das Geile.
Ja. Wir wissen bei dir, was war denn das beste Konzert, das du jemals gesehen hast? Und was war das schlechteste?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich habe wirklich von Konzerten, die ich wahnsinnig gut gefunden habe, habe ich die Foo Fighters in Erinnerung. Die habe ich zweimal gesehen auf dem Festival, das war immer irre. Und was mich auch wirklich fasziniert hat, also war Bruno Mars. Also ich bin halt Fan von Livebands, wenn irgendwas passiert auf der Bühne, wenn die Musiker irgendwie richtig abliefern, wenn es richtig rund geht, das finde ich einfach, das fasziniert mich und das taugt mir dann.
Warum genau war Bruno Mars so gut?
Der hat einfach eine wahnsinnig krasse Liveband dabei gehabt und er ist einfach ein wahnsinniger Entertainer und hat das irre, also war einfach Wahnsinn, wie er die Show runterzogen hat und also einfach musikalisch Wahnsinn. Ja, und die schlechtesten Konzerte, also was mir in den letzten Jahren öfters mal untergekommen ist einfach, das habe ich jetzt schon zwei, dreimal wieder gesehen, Leute, die auf die Bühne gingen, die Musik kommt sowieso vom Band, also nicht einmal eine Liveband auf der Bühne oder irgendwas, oder nicht einmal eine Band, die so tut, wie wenn es live spielt. Also es kommt sowieso vom Band. Nicht einmal ein DJ, der da steht und so dort hat, wie wenn er auflegt hat. Also komplett wurscht. Und die Sänger haben nachher da nur einen Backing-Track laufen, also ihre eigene Stimme.
Ja.
Also wo sie nachher nur noch quasi dazu ein bisschen singen und das finde ich halt, das ist total uninteressant. Aber die Leute ist teilweise tatsächlich wurscht.
Okay, naja. Wäre was für mich, gewissenstechnisch hätte ich da, glaube ich, ein Problem, wenn ich nicht alles gebe auf der Bühne. Aber gut, vielleicht.
Die haben alles gegeben auf eine andere Art und Weise. Ja, okay. Also, das ist halt eher nachher so, ja, nur mehr Schein. Ist nicht mein Welt.
Ja, gut. Von wem ist das die Welt? Ja, ich muss also so, ich war. Letztes Jahr war ich auf dem Adele-Konzert, weil das fand ich Wahnsinn. Also da war es eben auch so, Show war richtig gut. Die hatte auch gute Band dabei, gute so Background-Sänger und so. Das war auch mordsmäßig aufgebaut. Die haben da eine eigene Stadt mehr oder weniger hingebaut. Mit Adele-Museum, mit davor riesiger Bühne, wo man so Karaoke singen konnte. Es gab irgendwie eine Aperol-Bar, die hieß dann Adele-Spritz, glaube ich, und sowas konnte man da trinken. Also alles nur Adele und eben auch die Bühne. Ich war, glaube ich, das war die größte auf der Welt, so der größte freistehende Monitor. Also war Wahnsinn, sie sowieso, absolut göttliche Stimme. War ein wunderschönes Konzert. Wetter war leider irgendwann schlecht, also ziemlich gefroren dann. Beziehungsweise zuerst war es so heiß, dass man drecknass geschwitzt war und dann hat es auf einmal komplett geschüttet, dass man erfroren ist. Und Adele, die Musik, lädt ja auch nicht so wie eure ein, dass man tanzt, sondern man wippt so ein bisschen rum und singt mit. Das war das einzig Blöde, ja.
Was war das Schlechteste, was du wirklich, wo dich enttäuscht hat am meisten eigentlich?
Was mich am meisten enttäuscht hat. Also auf so richtig, richtig brutal schlechten Konzerten war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich war einmal, was ich tatsächlich richtig schlecht fand, war System of a Down bei Rock im Park. Und ich weiß nicht warum.
Was war los?
Irgendwie, die haben einfach, die Show hat mir gar nicht gefallen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich da die Musik einfach nicht gefühlt. Das war irgendwie. Ich weiß nicht, ich war alt, die Show hat mir nicht gefallen. Vielleicht bin ich einfach nicht der Typ für die Musik. Ich war damals auch sehr komisch. Damals habe ich sowas wie Kollega und Farid Bang live angeschaut und fand das geil. Also, dass dann jemand sagt, okay, System of a Down, scheiße, Kollega Farid Bang, gut, da weißt eh schon, wo meine Ahnung her ist. Aber das habe ich halt einfach in dem Moment nicht so gefühlt. Das fand ich nicht gut. Ja. Vielleicht, wo ich auch mal war Bon Jovi in Wien. Ich bin wahnsinnig großer Bon Jovi-Fan. Ich liebe wirklich jeden Song von denen. aber ich habe den halt da live gesehen, wo er schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Der wird auch nicht jünger und ist halt mittlerweile einfach nur ein Gesicht voller Botox, der seinen Mund nicht mehr verziehen kann. Und die Stimme und so leidet schon ein bisschen drunter. Es war natürlich trotzdem wahnsinnig geil für mich, hat richtig viel Spaß gemacht. Aber so im Nachhinein denkt man sich dann schon, oh Mann, hey, der Kerl wird auch alt. Schade, ja.
Ja, mir ist es ähnlich gegangen bei Guns N' Roses. Ich habe die gesehen, so eine Reunion, schon vor Jahren. Und Slash war nicht dabei, also anderer Gitarrist. Und Axl Rose war nicht gut drauf. Es war leider wahnsinnig enttäuschend. Also ich habe mich wirklich gefreut, weil ich die Songs alle wahnsinnig cool finde. Aber es war wirklich absolut Desaster. Aber er muss sie ja schon wieder gefangen haben. Also muss ja schon wieder irgendwie.
Ja, ich hoffe. Ja, finde ich eine der geilsten Stimmen. Also ja. Ich höre auch gern Guns N' Roses. Ja. Axl, ich wünsche dir nur das Beste.
Ja, wäre der vielleicht was für deinen nächsten Podcast?
Axl Rose, ja. Er hat schon angefragt, er will ein neues Album rausbringen und das halt hier ein bisschen als Promo nutzen, aber ich nehme nur Zeit für richtige Künstler.
Ja, danke. Also danke, dass du mir den Vortritt lässt.
Ja, natürlich. Da muss der Axl natürlich, zieht er den Kürzeren.
Ja, aber Maxi, also wenn du jetzt nicht mich in deinem Podcast jetzt hättest, wen hättest du gern als Künstler in deinem Podcast? Also wenn du jetzt aussuchen könntest und war es eher so, wer den du irgendwie feierst oder war es eher wer den du irgendwie scheiße findest, den du irgendwie mit irgendwie unangenehmen Fragen irgendwie bombardieren möchtest?
Musiker jetzt oder
Künstler? Lass einen Künstler.
Okay, das kommt drauf an, es ist schwierig, ich dürfte nicht jemanden einladen, den ich zu sehr verehre, weil ich dem dann, glaube ich, zu sehr in den Arsch kriechen würde. Aber ich sag jetzt einfach mal kunsttechnisch, um mal ein bisschen wieder das Niveau hier anzupassen, Egon Kowalski.
Ja,
ja.
Großer Künstler.
Großer Schlagerkünstler im deutschen Raum, würde ich glaube, weil der wahnsinnig lustige Geschichten hat und wahnsinnig ehrlich immer redet.
Hast du da ein Lieblingswerk von ihm?
Unzählige, ehrlich gesagt. Ich habe ihn tatsächlich sogar schon mal treffen dürfen. Aber wenn ich jetzt mal weg von so wirklich hohen, also es ist auch schwierig, den in den Podcast zu kriegen, jetzt glaube ich, wen würde ich sonst gerne noch nehmen? Ich hatte noch keine einzige Frau als Gast. Vielleicht würde ich da mal eine Frau nehmen. Mir fällt aber ehrlich gesagt jetzt auch keine Frau ein. Schwierig. Ich spiele den Ball zu dir und überlege nebenbei weiter, was wäre es bei dir? Du machst zwar keinen Podcast, aber so eine schöne, zwanglose Unterhaltung. Mit wem?
Mit wem, ja. Das ist, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, schwierige Frage, die ich jetzt leider selber zurückgeworfen gekriegt habe. Ich habe es mir auch nicht überlegt, ehrlich gesagt. Aber ja.
Er ist echt schwer. Man hat auf Anhieb nicht solche Leute im Kopf. Ich glaube, ich würde auch gern mal mit Angela Merkel reden.
Ja, aber ich habe mir schon gedacht, deswegen habe ich extra nicht Persönlichkeit genommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass du sicher in die politische Richtung gehst und sicher einen Politiker nimmst.
Ja,
deswegen wollte ich ja wissen, ob es.
Ja, es ist echt schwer. Mir würde aber auch jetzt nicht, weil ich jetzt sage, Künstlerin, ja. Mir würde auch gerade kein Künstler einfallen.
Ich sage jetzt vielleicht einfach sowas wie, keine Ahnung, vielleicht einfach Keith Richards oder so, von den Stones.
Keith Richards, ja.
Das war, glaube ich, ein lustiger Zeitgenosse, mit dem wir da kurz ein bisschen quatschen.
Der wird auf jeden Fall, falls er ansprechbar ist, viel zu erzählen haben. Aber vielleicht, weil wir so beim Thema sind, weil wir gerade so über vielleicht tot, halbtote Leute reden, was wäre denn noch abschließend so ein Konzert, wo du gern mal hingehen würdest? Tot oder lebendig? Aber verstehe die Frage nicht falsch. Ich habe sie letztens einem Kumpel gestellt. Seine Antwort war, er wäre gern tot auf einem Miley Cyrus Konzert. Also, ich meine natürlich den Künstler.
Ja, ich, also rein als gitarrentechnischer Sicht, ich hätte mir so ein Jimi Hendrix-Konzert hätte ich schon mal gern gesehen, einfach das hätte mich wirklich interessiert, wie das wie der live eskaliert ist. Das hätte mir
so ist generell, so ein Idol von dir.
Ja, das ist halt also ein Gitarren-Idol, das hätte ich wirklich gern gesehen. Also das live, das hätte mich wirklich interessiert. Also eigentlich die ganzen energetischen Sachen, wie Nirvana live, hätte ich auch gern, also am Anfang, wie das abgegangen ist, das hätte mich auch wahnsinnig interessiert. Ja, sowas.
Ja, das sind schon zwei große Kaliber. Ja, wir haben ja auch überlegt. Ich hätte einfach mal gesagt, um was ganz anderes zu sagen, Mozart.
Ja.
Mozart oder Goethe? Nein, also Mozart.
Also, hättest du gern den Gedichtvortrag gehabt oder eher, ja. eher das, das Kammermusikalische?
Beides, so Poetry Slam gemischt mit Kammermusik.
Okay.
Nee, aber jetzt Real Talk, Mozart einfach so, dass ich weiß, wie so ein Konzert früher war.
Ja, nebenbei ein bisschen Händel fressen und,
ja, genau.
Und klassische Musik hören.
Und Perücke auf,
ja.
Schön anziehen, ich glaube, das wäre schon gut. Und ansonsten würde ich sagen, Prince würde ich gern sehen. Ich finde da immer diesen Super Bowl-Auftritt von ihm saugeil, wo Purple Rain,
ja,
und dann fängt es das Regnen an.
Ja,
finde ich die beste Show, von, die es da jemals gab. Das hätte ich sehr gerne erlebt, ja. Sonst fällt mir jetzt keiner ein. Vielleicht Elvis in seinen frühen Tagen.
Ja.
So irgend so ein Konzert, wo er in so einem Käfig ist, wo die Bierflaschen dagegen fliegen und er da seine Show abzieht. Wäre schon cool. So irgendeinen Künstler auf den ersten Schritten mal begleiten und live sehen.
Ja. Jetzt nur eine Frage, hast du eigentlich auch irgendwie so ein so Guilty Pleasure Songs oder Guilty Pleasure Band, wo du sagst, hey, das ist eigentlich echt peinlich, aber du findest das voll gut, das feierst du brutal.
Ja, also viele. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein Musikgeschmack grottenschlecht. Also ich höre alles quer, fällt ein durch. Ich höre zum Beispiel manchmal gern Herbert Grönemeyer und singe auch laut mit.
Was ist da so dein Lieblingssong vom Herbert Grönemeyer?
Tatsächlich Der Weg. Das ist eigentlich ein komischer Song, weil da geht es, glaube ich, um seine krebskranke Frau, die irgendwie gestorben ist. Eigentlich kein lustiger Text, aber irgendwie singe ich den gern mit. Oder was ich auch, ich habe so eine Folge über, irgendwie, wir haben über Unheilig geredet, habe ich mir irgendwie 2-3 Mal im Auto irgendwelche Unheilig-Lieder angehört und ich konnte den Text, das ist auch irgendwie ziemlich, ja. Oder Atomic Kitten finde ich auch saugeil, jeden Song.
Jeden Song?
Ja.
Ey, mir feuert jetzt tatsächlich kein, wenn du mir jetzt fragen lässt, ein Song von Atomic Kitten, ich würde dir keinen nennen können. Kannst du so einen Song von?
Ja, Whole Again.
Sing mal vor, wie geht der? Ich kann ihn nicht.
Looking back on where we first met, I cannot, na, 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 and I cannot forget. Baby, you're the one, used to turn me on, you can make me whole again.
Irgendwie,
singe halt brutal kacke.
Dein Vortrag war sehr gut. Also ich glaube, ich kann es so erahnen, was für einen Song
das ist. So ein Klassiker, Karaoke.
Ja. Was hast du so einen Karaoke-Song, den du, so einen Go-To-Karaoke-Song, der immer, wenn du den, wenn du Karaoke singst, den du performst?
Also wenn, dann Bon Jovi, Always oder Bed of Roses.
Bed of Roses ist ein Klassiker.
Okay? Und ich habe einmal tatsächlich witzige Geschichte dazu. Wir waren mit der Uni in Hamburg und dann war ich in so einem Karaoke-Laden und in dem Karaoke-Laden waren wirklich nur Schwule eigentlich. Und dann habe ich mir in dem Karaoke-Laden habe ich dann Always gesungen von Bon Jovi und die Leute sind mir so an den Lippen gehangen und ich sing echt kacke. Aber die fanden das so cool, dass irgendein Typ da so eine Schnulze raushaut. Und dann saß ich danach irgendwie mit 6 Schwulen am Tisch und die haben mir alles gezahlt und so weiter und so fort. Und ich war dann so voll, dass ich wirklich eingepennt bin auf der Reeperbahn in einer Bar. Ja, und jetzt kommt der Plot-Twist. Man denkt sich im Kopf, oh ja, was hier, wie geht's jetzt aus? Und am Ende, ich wach auf, Und der Barkeeper sagt, hey, ja, die sechs Typen, die wieder mit dir da waren, die haben dir alles gezahlt und sie haben sogar noch hier gezahlt, dass du ein Wasser kriegst beim Rausgehen. Da haben die mir ein Wasser mitgezahlt. Das war so perfekt. Also ich war wirklich in 12 guten Händen, vermutlich. An dem Abend.
Ja, fantastische, ja. Fantastische Story.
Bei dir?
Karaoke, ich bin ein ganz schlechter Sänger.
Ja.
Also wirklich grottenschlechter Sänger. Karaoke, ja, war schwierig. Also vielleicht You Never Walk Alone, weil da kann ich den Text.
Okay, aber das ist ja nur Gegröle.
Ach, sagt das nicht.
Aber irgend so,
ja, aber
irgendwas Gefühlvolles.
Was nicht. Gefühlvolles?
Bed of Roses warst du ja mit dabei, Bed of Roses den habe ich halt schon.
Den hast du. Was Gefühlvolles. Ja, also ich bin letztens erst, ich war letztens erst im Urlaub und wir sind in einer Karaoke-Bar gesessen und ich habe an die denken müssen und ich hab überlegt, was für Song könnte jetzt, wenn ich müsste, also nie im Leben hätte ich freiwillig, aber wenn ich müsste, was für einen Song würde ich denn da jetzt performen? Keine Ahnung. Mir ist tatsächlich nichts eingefallen.
Ich habe gerade wirklich im Kopf gehabt, warum hast wegen welchen Song hast du an mich gedacht? Und dann habe ich, ist mir gekommen, warum du an mich gedacht hast. Ja, schade. Aber You Never Walk Alone, der am Ende zieht der schon. Was ich auch, da habe ich die Erfahrung damit gemacht, was mega gut zieht, ist Dido White Flag.
Habe jetzt da nicht im Ohr.
Boah, ich kann das nicht, die hat so eine schwierige Stimme. Aber wo wir euch in Amsterdam auf Tour besucht haben, haben wir auch in der Karaoke-Bar Dido White Flag gesungen und wirklich jeder hat mitgegrillt. Und davor war gar keine Stimmung in der Bar.
Ja, ja, also ich werde noch einmal kurz einhorchen.
Ja, wahnsinnig guter Song. Ja, gut. Jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir schon fast bei über einer Stunde.
Okay, ja, es ist schnell vergangen. Es ist
schnell vergangen. Ich finde auch, das sind gute Schlusswort White Flag. Die hisse ich jetzt.
Ja, du, das ist natürlich ideal.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hört bitte alle gerne mal ins neue Album rein von Labras Banda. Wahnsinnig geiles Album. Ich habe schon rauf und runter gehört. Lasst die Jungs auf die Eins bringen. Fabi, hast du noch ein paar Worte zu sagen?
Ja, danke für die Einladung oder für die Nötigung heute. Ja.
Letzteres, ja. Ja.
Schön, dass du mich besucht hast. Wir werden jetzt nur ein bisschen weiter quatschen und danke fürs mich da haben.
Ja, danke fürs Zeit haben. Und dann würde ich sagen, so zerbröselt der Keks nun mal.